Herzlich willkommen zu Money & More, dem Podcast von Brokervergleich.de, Folge 28. Es ist Sommer und die Urlaubszeit hat begonnen. Entsprechend begeben sich viele jetzt und in den kommenden Wochen auf die Reise. Wir haben uns passend, als Ferienprogramm sozusagen, einen Autor zum Gespräch geladen, der seine letzte Weltreise gerade hinter sich gebracht hat und uns die besuchten Staaten aus Sicht eines Kapitalisten näherbringt. Dr. Dr. Rainer Zittelmann auf der Suche nach den Ursachen von Armut und Reichtum. Nach dem Gespräch widmen wir uns noch dem Start unserer 11. Brokerwahl 2024. Alles, was es dazu Wissenswertes gibt, kompakt. Und los geht's. Hallo und willkommen bei Money & More, dem Podcast von Brokervergleich.de. Wir haben heute einen Gast und das ist Dr. Dr. Rainer Zittelmann, Historiker, Soziologe, Buchautor und Unternehmer. Stellen Sie sich doch mal kurz selber vor.
Ja, also Sie haben es ja eben schon gesagt. Ich mache, wie gesagt, ganz unterschiedliche Dinge. Das, was für Sie vielleicht interessant ist, Reichtumsforscher, weil ich habe meine zweite Doktorarbeit in Soziologie geschrieben zur Psychologie der Superreichen und beschäftige mich viel mit auch mit Wirtschaftsgeschichte. Ich habe Bücher geschrieben in den letzten Jahren mit Themen wie Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung oder die 10 Irrtümer der Antikapitalisten. Habe auch verschiedene Studien durchgeführt zum Image von Marktwirtschaft und Kapitalismus, zum Image von Reichen. Und ja, ich halte Vorträge darüber und schreibe in meinen Büchern veröffentlicht in 30 Ländern. Und das ist das, womit ich mich im Moment beschäftige. Ich war aber auch 15 Jahre lang Unternehmer, Gründer und Inhaber von der führenden Public Relations Agentur in der deutschen Immobilienbranche. Und damit und mit Investitionen im Immobilienbereich habe ich auch mein Vermögen gemacht.
Und warum wir uns heute unterhalten, ist Ihr neuestes Buch. Das heißt Weltreise eines Kapitalisten auf der Suche nach den Ursachen von Armut und Reichtum, erschienen im Finanzbuchverlag. Das Buch handelt von Ihrer Weltreise vom April 2022 bis Dezember 2023. Also in ungefähr anderthalb Jahren haben Sie 30 Staaten auf 4 Kontinenten besucht. Erklären Sie doch mal, was war das Ziel Ihrer Reise?
Ja, das war ein doppeltes Ziel. Also erstmal der erste Anlass war das Buch, was ich erwähnt habe, die 10 Irrtümer der Antikapitalisten. In Englisch hat es ein bisschen einen anderen Titel, da heißt es In Defense of Capitalism. Das ist in 30 Ländern, in 30 Sprachen erschienen. Und ich habe versprochen, dass ich in jedes Land reise, um da dann Vorträge zu halten, Interviews zu geben für Fernseh, Zeitungen und so weiter. Aber ich habe gedacht, das ist an sich nicht lohnt oder eine vertane Chance, wenn ich das nur deshalb mache, weil beim Reden, Vorträge halten und Interviews geben, lernt man natürlich nicht besonders viel. Man lernt ja nichts beim Sprechen, sondern beim Zuhören und beim Fragen und habe deswegen so die Hälfte der Reise dafür verwendet, mit Ökonomen, mit Unternehmern, mit Politikern, mit einfachen Leuten zu sprechen über die Situation in ihrem Land, speziell über den Stand der wirtschaftlichen Freiheit. Ich habe auch mich gut vorbereitet. Ich bin ja Historiker und bin deswegen der Meinung, dass man ein Land nur verstehen kann, wenn man auch seine Geschichte kennt. Ich habe also vorher mich immer schon eingelesen in die Geschichte, die Wirtschaftsgeschichte von dem Land, wusste also schon einiges aus den Büchern, habe dann auch Umfragen durchführen lassen zum Image von Marktwirtschaft und Kapitalismus. Jetzt sind es insgesamt 35 Ländern, wusste also von daher auch schon durchaus, wie die Leute zu bestimmten Themen denken und habe das dann ergänzt durch meine persönlichen Eindrücke und all diese Gespräche. Auf Emerson hat mir einer ein schönes Kompliment gemacht, das habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Er hat gesagt, Zittelmann hat eigentlich eine neue Art von Literatur geschaffen, nämlich den wissenschaftlichen Reisebericht. Und sowas ist es auch in der Tat geworden, also wer jetzt da nach persönlichen Gefühlen, wie ich die Landschaft und die Sehenswürdigkeiten fand, sucht, der wird enttäuscht werden. Also bitte dann das Buch nicht kaufen. Wer aber nach Informationen sucht über den Stand der wirtschaftlichen Freiheit in den Ländern, warum es manchen Ländern besser geht und anderen schlechter, der findet da eine Menge Informationen.
Das würde ich jetzt so unterschreiben. Ich habe es zu großen Teilen gelesen. Und ja, wenn man Impressionen haben will, dann ist man an der falschen Stelle. Wenn man wirtschaftliche Eindrücke von 30 Staaten auf der Welt haben möchte und ihre persönlichen Begegnungen so ein bisschen miterleben will, dann würde ich sagen, ist es das richtige Buch, das man haben sollte. Ich fand ganz gut den Satz, es hilft immer, den eigenen geografischen Fokus zu erweitern. Also nicht nur nach Berlin und das Dorf hieß, glaube ich, Messel zu schauen, sondern in die Ferne zu blicken, also von Albanien bis in die Mongolei. Würden Sie das unterschreiben?
Ja, also ich spreche vom geografischen Fokus, weil jeder Mensch hat so einen geografischen Fokus. Als ich jung war, hatte ich eine Freundin, da habe ich in einem kleinen Dorf gewohnt mit 3000 Einwohnern und ihr ganzer Fokus war dieses Dorf. Also wird der Dorfbrunnen renoviert oder nicht und wie ist es da in einem Jugendclub? Die hat später studiert und auch ihre Abschlussarbeit dann über irgendein Thema, was in Beziehung zu dem Dorf stand, geschrieben. Klar, die ist auch mal verreist, aber ihr ganzes Denken war in diesem Dorf. Ja. Und so gibt es auch hier in Berlin, wo ich wohne, Leute, dreht sich das gesamte Denken hauptsächlich in Berlin. Was passiert da? Mein Fokus war, na, bis vielleicht vor 10 Jahren, Deutschland, weil meine Firma war in ganz Deutschland aktiv. Also ich war fast jeden Tag unterwegs. Ein Tag in Hamburg, der nächste in Frankfurt, der nächste in Düsseldorf oder in Köln oder in München. Und insofern war mein Fokus Deutschland oder sagen wir deutschsprachige Länder. Wir hatten auch Kunden in Österreich und in der Schweiz. Aber ich habe dann irgendwann meinen Fokus erweitert und habe gesagt, mein Fokus ist jetzt die ganze Welt. Und das macht in der Tat einen ganz großen Unterschied, wie es so, ja, man könnte auch sagen, vom Auge, wie sie sich einstellen, was sie halt sehen und was sie nicht sehen. Und klar, die meisten Menschen interessieren sich am stärksten für das, was sie unmittelbar betrifft. Das verstehe ich auch. Das ist oft die eigene Familie oder das eigene enge Umfeld. Aber ich finde es sehr bereichernd, den Blick erweiternd, wenn man halt einen anderen geografischen Fokus hat. Dann weiß man auch, das eigene Land und das eigene Umfeld im Positiven und im Negativen besser einzuschätzen, wenn man es mal vergleicht mit anderen Ländern.
Wo wir eben bei der Schweiz waren. Das war das erste Land, in dem Sie gestartet sind in Ihrem Buch. Das kapitalistischste Land der Welt, lese ich jetzt hier. Ist das eine Einschätzung, die Sie teilen?
Ja, das gibt so einen Index of Economic Freedom, Index der wirtschaftlichen Freiheit, kann ich jedem empfehlen. Wenn man das mal googelt, das gibt es kostenlos im Internet. Das sind so 400, 500 Seiten. Ich selbst lasse mir das auch immer ausdrucken jedes Jahr und binden im Copyshop. Beziehe mich da auch öfters drauf. Gibt einen tollen ersten Eindruck, so dass man ungefähr sieht, wie stehen die einzelnen Länder wirtschaftlich da. Und ja, das ist so ein Ranking, wo unter 12 verschiedenen Kriterien bewertet wird, wie wirtschaftlich frei. Man könnte auch sagen, wie kapitalistisch ist das Land. Und da stehen zwei Länder an der Spitze. Das ist die Schweiz und Singapur. Ja, ganz am Schluss sind dann Länder wie Nordkorea, Venezuela oder Kuba und die anderen Länder sind halt irgendwo mittendrin. Ja, und die Schweiz, wie gesagt, die steht da ganz, ganz oben. Das heißt nicht, dass die Schweiz jetzt ein pur kapitalistisches oder marktwirtschaftliches Land wäre, aber in verschiedener Hinsicht ist die Schweiz doch wirtschaftlich freier als andere Länder. Man sieht es auch zum Beispiel die Abgabenlast. Also wenn man mal Steuern und Sozialabgaben zusammenrechnet, die ist in Deutschland ungefähr doppelt so hoch wie in der Schweiz. Ja, das ist also schon unterschiedlich. Ich habe eine Freundin, die lebt in der Schweiz, in Zürich, und die sagt also, netto hat sie dann fast dreimal so viel raus, weil die Gehälter halt auch höher sind. Entsprechend wie jetzt in Deutschland. Natürlich sind auch die Lebenshaltungskosten deutlich höher. Also wenn man da eine Immobilie kauft oder auch mietet, das ist schon hoch. Man sieht es am Taxi immer. Ich habe so einen Taxikostenvergleich, weil ich immer mit dem Taxi unterwegs bin. Und ich sage mal so grob geschätzt, wenn ich Deutschland als 100 nehme, dann sind die Taxikosten vielleicht in der Schweiz das Doppelte und in Polen die Hälfte. Ja, also da sieht man schon so ein bisschen die Relation.
Danach sind sie nach Osteuropa, dann haben wir hier Tiflis, also Georgien, der Balkon Europas, dann Albanien, Tirana. Das sind ja Länder, die aus sozialistischen oder fast kommunistischen Strukturen kommen. Wie ist Ihr Eindruck dieses Wandels? Gelingt er oder gibt es da überall ähnliche Probleme?
Wir kommen später noch auf Länder, wo es gut gelungen ist. Das ist Polen oder Tschechien. In Albanien ist es nicht so gut gelungen. Klar, den Leuten geht es heute besser als in sozialistischen Zeiten. Das ist logisch. Ich meine, damals, das war das ärmste Land in Europa. Es gab 1990 keine einzige Ampel in Albanien. Das war auch nicht notwendig, weil es gab keine Privatautos. Es gab nur 1200 Autos im staatlichen Besitz. Also nur mal als ein Beispiel. Und die Leute, die haben ja oft große Familien in, was weiß ich, 30 Quadratmeter Wohnung gewohnt, sowas, was ich gar nicht vorstellen kann. Also es war ein sehr, sehr armes Land. Dann ist es zusammengebrochen, sozialistisches System. Aber leider ist in vielen Ländern dann Folgendes passiert, dass sich Teile der alten Eliten, also von der kommunistischen Partei, dann einfach die Fabriken und so unter den Nagel gerissen haben, so wie es auch in Russland ja der Fall ist, und haben das dann als Marktwirtschaft oder Kapitalismus bezeichnet. Aber letztlich der breiten Masse der Bevölkerung geht es, wie gesagt, auch besser, aber könnte denen viel besser gehen, wenn man es also vergleicht mit Polen oder Tschechien. Da ist es gelungen. Und in Albanien gibt es noch besondere Probleme. Ja, ein Freund hatte mir geschrieben, wo ich nach Albanien kam: Passe auf im Schurkenstaat Albanien, dass sie dir nichts klauen, weil wir haben hier so ein bisschen das Image von Albanern, dass da die Kriminalität sehr hoch ist. Wo ich dann in Albanien war, habe ich gefragt, ja, wie ist es? Und dann haben mir die gesagt, nö, nö, das ist hier ganz, ganz sicher. Und ich habe gefragt, ja, warum? Haben mir dann geantwortet, ja, weißt du nicht, wie hier das Geld verdient wird? Wusste nicht so genau. Nur, die haben gesagt, nein, die Hälfte vom Bruttosozialprodukt ungefähr kommt aus Drogenanbau und Drogenhandel. Siehst du ja hier an den Maseratis und so, die da auf der Straße siehst, die verdienen so viel. Für die ist völlig uninteressant, irgendeinen Touristen 200 Euro zu klauen. Die machen ihr ganzes Geld mit organisierter Kriminalität. Und das ist natürlich ein Riesenproblem in dem Land, dass auch die Regierung absolut eng verwoben ist mit Rauschgifthändlern, mit organisierter Kriminalität. Ich habe da mit dem führenden Oppositionspolitiker gesprochen, der auch früher führende Politiker in Albanien war. Der hat mir dann eine halbe Stunde erzählt, wie korrupt und kriminell die Regierung ist. Aber er selbst ist dann auch 2 Monate später wieder verhaftet worden. Und die Leute, die ich kannte, die haben gesagt, ja, der hat recht, aber die anderen haben auch recht. Das ist hier das gesamte System ist voll Korruption und irgendwo verbunden mit organisierter Kriminalität. Und das ist schade, weil es sind sehr sympathische Menschen in dem Land. Ist ein tolles Land eigentlich, aber ist halt dieser Übergang vom Sozialismus zu einer Demokratie und Marktwirtschaft ist nicht so richtig gelungen. In Georgien, da ist es so zwiespältig. Die hatten eine sehr gute Zeit, so vielleicht vor 10, 15 Jahren. Da waren sie sogar ziemlich weit oben im Index of Economic Freedom. Die haben zum Beispiel dann radikale Steuerreformen gemacht, die Steuern vereinfacht, die Steuern gesenkt und auch die Korruption bekämpft. Die haben zum Beispiel alle 34.000 Polizisten von einem Tag auf den anderen rausgeschmissen und durch andere ersetzt. Ja, sodass, also da gab es eine gute Entwicklung. Jetzt geht es leider wieder doch deutlich mehr in Richtung Unfreiheit. Da gibt es einen Milliardär, der eigentlich aus Russland kommt. Egal wer regiert, der beherrscht faktisch das Land. Der hat da einen riesen Villa für, was weiß ich, 50 Millionen Dollar oder so, habe ich auch gesehen, auf so einem Hügel. Da sieht man die von weitem schon. Der zieht da die Strippen. Und ja, es gab ja jetzt auch in letzter Zeit dann große, große Proteste gegen die Politik der Regierung. Das ist also. Ist schade, wenn man sieht, wie Länder dann eine Diktatur abschütteln, sich mit viel Kraft und Energie versuchen frei zu machen, wie das in Georgien war. Und dann kommt aber wieder der Rückfall in die Unfreiheit. Das kann man leider in vielen Ländern beobachten.
Kurzer Exkurs an der Stelle. Die Demokratie hat es gerade nicht leicht.
Ja, Marktwirtschaft und Demokratie haben es nicht leicht, überall auf der Welt. Ich bin ja selbst Demokratie ist sehr wichtig und Rechtsstaat, aber ich bin auch sehr stark auf die Wirtschaft fokussiert. Und wenn ich da mal insgesamt Bilanz ziehe, ja, kann man sagen, Kapitalismus, Marktwirtschaft sind überall auf der Welt bedroht. Also wenn man mal ganz kurz, wir können ja noch näher auf einzelne Länder dann eingehen, so einen Generalüberblick machen. Also wenn ich in Asien schaue, China war ja jahrzehntelang sehr erfolgreich, weil die den Staat zurückgedrängt haben und mehr Marktwirtschaft. Das begann in den 80er Jahren mit den Reformen von Deng Xiaoping. Und das Ergebnis war, dass die Quote der Menschen, die da in extremer Armut leben, China ist von 88 auf unter 1% gesunken. Also sensationell sieht man, dass wie selbst etwas Kapitalismus so viel hilft im Kampf gegen die Armut. Jetzt unter dem Xi Jinping, der da regiert, geht es seit 10 Jahren leider wieder in die entgegengesetzte Richtung. Mehr Staat, weniger Markt. In Vietnam ist es etwas besser, da kommen wir vielleicht nachher noch drauf. Wenn man dann mal nach Südamerika geht, da reagieren ja fast überall Sozialisten heute. Ja, in Brasilien, sogar in Chile, was ein sehr erfolgreiches kapitalistisches Land war, in Peru, in Kolumbien, Venezuela sowieso. Die einzige Ausnahme ist jetzt Argentinien, wo mit dem Milei ein Libertärer gewählt wurde, aber sonst alles mehr oder minder sozialistisch. Gerade in Europa und in den USA muss man auch sagen, da marschieren wir immer mehr in Richtung Planwirtschaft. Wirtschaftliche Freiheit wird immer mehr eingeschränkt. Also man sieht es ja jetzt hier in der EU, ist die Zulassung von Verbrennermotoren ab 2035 verboten. Also das heißt, nicht mehr die Unternehmen und die Konsumenten entscheiden, was produziert wird, sondern der Staat sagt dir, welche Heizung du einbauen musst. Der Staat sagt den Unternehmen, welche Autos sie produzieren dürfen. Und das hat natürlich mit Marktwirtschaft und privatem Eigentum immer weniger zu tun. Das heißt also, wir können tatsächlich überall so eine Bewegung beobachten, die in Richtung mehr Staat, weniger Markt geht. Auch insgesamt gibt es eigentlich kaum eine Ausnahme. Die Ausnahme ist, wenn man so Wirtschaftsbereiche anschaut, ist im Raumfahrtbereich. Da ist es genau anders. Da haben wir seit Jahren eine Entwicklung mehr privat, mehr Markt, weniger Staat. Und das ist auch genau der einzige Bereich, wo richtig sensationelle Innovationen kommen und wo richtig was abgeht, positiv. Das sieht man also auch an plastischen Beispielen mal mit der privaten Raumfahrt, dass einfach private Unternehmen dem Staatsdirigismus überlegen sind.
Gehen wir nochmal zurück zu Ihrer Reise. Dann waren wir eben bei Santiago de Chile. Sie sind gerne ein pünktlicher Mensch. Anstrengende Reise gewesen.
Südamerika eine Herausforderung. Die lieben da die Pünktlichkeit nicht so sehr. Ich hatte eine Dolmetscherin, die auch zugleich, weil ich ja kein Spanisch spreche, die aber auch die ganze Reise organisiert hat. Und der habe ich gleich dann erklärt, nachdem ich anfänglich gesehen habe, dass das also mit der Pünktlichkeit da nicht so deren Sache ist. Ich habe gesagt, wir sind jetzt in Lateinamerika, das ist mir bewusst, aber für unsere Reiseregeln gelten für die nächsten 3 Wochen die deutschen Regeln. Das hat auch super geklappt mit der, natürlich nicht mit allen Leuten, mit denen man sich da getroffen hat. Das ist klar, da muss man sich drauf einstellen. Aber wenn man jetzt über Chile spricht, Chile ist also schon ein besonderes Land. Vorher war ich in Ländern wie in Argentinien oder Kolumbien oder in Paraguay. Wenn man da nach Chile kommt, dann fühlt man sich doch wieder wie in Europa. Also der Flughafen in Santiago de Chile, der ist mindestens so modern wie viele Flughäfen in Europa. Auch in der Stadt selbst, klar nicht überall, aber also ich habe mich wieder wie in Europa gefühlt, da an den Autobahnen und so weiter. Das ist ganz anders als in Argentinien oder Kolumbien. Der Grund ist einfach so, über Jahrzehnte war Chile das kapitalistischste Land in Lateinamerika gewesen. Ja? Also sieht man auch in diesem Index of Economic Freedom, den ich erwähnt habe, da war Chile immer so relativ weit vorne, zumindest unter den Top 20 von 180 Ländern. Trotzdem, und das ist im Prinzip das Phänomen, haben die Chilenen dann vor ein paar Jahren jetzt einen Sozialisten gewählt. Natürlich können auch Sozialisten ein Land nicht von einem Tag auf den anderen ruinieren. Das ist auch in Chile natürlich nicht passiert, ja. Aber es ist natürlich jetzt die Frage, wie wird sich Chile weiterentwickeln? Im Moment ist es so, dass viele schon wieder von der sozialistischen Regierung die Nase voll haben. Also ist die Frage dann, gehen die Chilenen wieder zurück auf den kapitalistischen Weg oder gehen sie doch den Weg, den viele Länder in Lateinamerika wählen? Das wird sicherlich auch viel damit zusammenhängen, wie in Argentinien die Entwicklung ausgeht. Da kommen wir vielleicht noch drauf. In Argentinien, wo der Javier Milei als Libertärer jetzt Reformen versucht, wenn das gut klappt in Argentinien, dann wird das riesen Auswirkungen auch auf den Rest von Südamerika haben, auch auf Chile. Da wird es in Chile vielleicht also so eine was wie eine kapitalistische Wende oder vielleicht kapitalistische Revolution sogar geben. Chile ist ein gutes oder sagen wir ein abschreckendes Beispiel eigentlich dafür, dass die Menschen nach einer gewissen Zeit vergessen, warum sie erfolgreich geworden sind. Also ist ja auch in Deutschland bei uns so, wir sind erfolgreich geworden mit der Marktwirtschaft von Ludwig Erhard. Das war nach dem Krieg das Wirtschaftswunder. Da haben wir das irgendwann vergessen. Waren dann Ende der 90er Jahre der kranke Mann Europas. Gab es wieder einen marktwirtschaftlichen Schub mit den Reformen von Gerhard Schröder. Steuersenkung, Arbeitsmarkt dereguliert. Dann haben die Deutschen es wieder vergessen in der Ära Merkel und jetzt auch unter der Ampel und es geht wieder alles in Richtung mehr Staat und weniger Markt. Ergebnis, jetzt sind wir wieder der kranke Mann Europas in Deutschland, also von allen OECD-Staaten haben wir das schwächste Wachstum mit nur noch 0,2%. Ich glaube, weltweit sind es über 3%. Also das ist schade, dass die Menschen immer nach einer Zeit vergessen, was sie eigentlich erfolgreich gemacht hat, nämlich mehr Markt, mehr Kapitalismus und gehen dann wieder zu mehr Staat, mehr Umverteilung, höhere Steuern, weil die Politiker sich auch erhoffen, damit Wahlen zu gewinnen. Und dann geht es wieder bergab. Und das kann man also in Chile ja auch ganz gut beobachten.
Dann kommen wir tatsächlich mal nach Argentinien. Sie haben sich mit jemand unterhalten, der sagte, dass Menschen in Südamerika folgen traditionell falschen Idealen. Es gäbe tiefe Traditionen in Südamerika, den Handel zu verdammen und den Staat, der Armee und der Kirche hohe Wertschätzung entgegenzubringen. Ist das genau der Fall in Argentinien?
Also das ist da, hat jahrzehntelang eine große Staatsgläubigkeit geherrscht. Vielleicht zur Geschichte nochmal zurück. Argentinien war vor 100 Jahren eines der reichsten Länder der Welt, so ähnlich wie die USA. Und dann kam mit dem Perón dieser Etatismus, Sozialismus, immer mehr Staat, mehr Staat, mehr Staat. Das hat halt Argentinien total ruiniert. Also wenn man mal bedenkt, Argentinien hat seit 1945 jedes Jahr zweistellige Inflationsraten. Mit Ausnahme der 90er Jahren, da war vorübergehend der Peso an den Dollar gebunden. Aber stell dir mal vor, seit 1945, ich bin 57 geboren, ich hätte also in meinem ganzen Leben nichts anderes erlebt als zweistellige Inflationsraten. Das ist schon unglaublich. Und die Quote der Menschen, die da in extremer Armut leben, war vom Jahr ungefähr 40% gewesen schon. Das ist also tragisch, wie lange das Land wirklich ruiniert wurde. Und ja, das hängt viel mit zusammen, diese Erwartung, der Staat ist für alles zuständig. Ich habe ein Recht auf das und das und das. Diese Staatsgläubigkeit, die hat sich aber jetzt gewandelt, insbesondere bei jungen Leuten. Viele haben halt jetzt gesehen, damit ist das Land vor die Wand gefahren und hoffen jetzt auf mehr Kapitalismus. Ja. Und deswegen wurde jetzt auch gewählt ein Präsident, der sich als Anarchokapitalist bezeichnet, Javier Milei. Ist ein Ökonom, der an die Lehren glaubt von Friedrich von Hayek und Ludwig von Mises und der versprochen hat, radikale, wie im Sinne von der Schocktherapie, kapitalistische Reformen durchzuführen in dem Land. Und ich glaube auch, dass der erfolgreich sein kann, wenn, und das ist die Einschränkung, wenn die Argentinier die Geduld haben. Das ist so ein bisschen meine, sagen wir mal, ein Zweifel, weil wir wissen aus anderen Ländern, zum Beispiel in Großbritannien, wo die Maggie Thatcher solche Reformen gemacht hat, oder in Polen, wo Balcerowicz solche Reformen gemacht hat, dass zuerst vieles schlechter wird, dass zuerst auch das Wirtschaftswachstum zurückgeht, dass auch die Arbeitslosigkeit steigen kann. Das ist so. Man kann nicht jetzt Dinge, die jahrzehntelang vermurkst wurden, in einem oder in einem Jahr dann wie durch den Zauberstab zum Guten bringen. Da wird vieles erstmal schlechter und dann wird es besser. Ja? Und die Frage ist nur, wie lange ist es schlechter? Und wenn es 2 Jahre sind, übersteht der Milei das? Oder sagen die Leute nicht, irgendwann verlieren die Geduld und sagen, Mensch, wir haben dich gewählt, dass es besser wird. Die Wahrheit, es wird schlechter. Natürlich wird die Opposition, also die Peronisten in Argentinien, die werden natürlich alles tun, um genau das zu sagen. Das sieht man jetzt ja auch schon, da ist viel Randale, gewaltsame Ausschreitungen auf der Straße. Die Gewerkschaften, die sind 100% in der Hand der Linken, der Peronisten da. Die wollen natürlich wieder zurück an die Macht und die werden dann sagen, guck mal, ihr habt hier gehofft, mit dem Milei wird es besser, aber in Wahrheit wird alles schlechter. Das ist die große Frage, werden die Argentinier die Geduld haben, ja oder nein? Wenn ja, bin ich sehr optimistisch für die Zukunft von Argentinien. Wenn nein, werden die wieder zurück in die Armut, in der sie in den letzten Jahrzehnten auch gelebt haben.
In Ihrem Buch wird die Idee angeregt, kostenlose Angebote des Staates immer mit einem Kürzel zu versehen, dass das Angebot Steuergelder kosten wird. Die Idee fand ich persönlich ziemlich gut. Wie stehen Sie dazu?
Das war jetzt nicht meine Idee, sondern dazu eine Abgeordnete von der Partei in Argentinien, die hat das im Parlament eingebracht, ist natürlich nicht durchgekommen, weil da immer geworben wird, ja, das ist kostenlos und kostet nichts, ja. Und die hat gesagt, dass da immer ein Sternchen dazu kommen muss, wo steht, ist bezahlt mit deinem Steuergeld, weil die Leute das halt oft vergessen. Es gibt nichts Kostenloses oder so, ja, sondern es wird immer mit Steuergeldern bezahlt. Wäre auch eine gute Anregung für Deutschland vielleicht, das mal so
Ich bin da
vorzuschlagen.
völlig dafür zu haben. Sie bleiben da noch ein bisschen in Südamerika, dann geht es dabei nach Washington und Las Vegas. Was finden Sie an den USA bewundernswert? Also Sie gehen immer wieder dahin zurück. Man könnte auch sagen, es gibt gute Sachen an den USA und es gibt Sachen, auf die man verzichten kann. Wo stehen Sie da?
Ich war ja auch früher schon sehr oft in den USA. Ich habe auch zwei Wohnungen in Manhattan, die sind allerdings vermietet. Also ich habe da einen Bezug zu. Ich teile auch nicht diesen Anti-Amerikanismus, den man in Deutschland bei vielen haben, also bei den Linken, aber auch bei der AfD, die aber viele Amerika-Hasser haben. So, ich mag generell die Mentalität. Ich finde vieles gut, aber natürlich nicht unkritisch. Ja? Wir haben auch ein komplett falsches Bild hier von USA. In Deutschland denken viele Leute, das ist das Land des puren Kapitalismus und da ist die ungezügelte Marktwirtschaft. Also völlig absurd. Wieder zurück zu diesem Index of Economic Freedom. Da sind die USA nur an Platz 25. Da ist sogar Deutschland noch besser und Schweden ist viel besser. Also das war vielleicht mal gewesen zur Zeit von Ronald Reagan, aber die ist lange her. Nee, die USA. Da wird immer mehr der Wohlfahrtsstaat ausgebaut, immer mehr Umverteilung. Ist natürlich von Bundesstaat zu Bundesstaat auch verschieden. Es gibt jetzt Staaten wie zum Beispiel Kalifornien und New York, wo wir also sehr hohe Steuern haben. Und es gibt auch andere wie Texas oder Florida, wo es praktisch auf Bundesstaatsebene gar keine Steuern gibt, man nur die auf nationaler Ebene die Steuern zahlen muss. Also die Unterschiede sind da in dem Land, das ist ja ein Riesenland, natürlich schon sehr groß. Wie gesagt, ich bin ein bisschen hin und her. An sich mag ich die Amerikaner, aber das Problem ist, die Bürokratie da, die ist also zum Teil noch schrecklicher als in Deutschland. Das kann man sich nicht vorstellen, aber ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn ich eine Wohnung kaufe hier in Deutschland, habe ich am Schluss so einen Schnellhefter mit vielleicht 25, 30 Seiten. Wenn ich in den USA eine Wohnung kaufe, mit der gleichen Vorgabe habe ich einen dicken Leitsordner voll Dokumente. Und sie haben überall Regeln und Vorschriften und ja, entspricht auch nicht dem Bild, was wir hier haben von den USA, wo man denkt, in Deutschland ist alles so bürokratisch und da ist alles so locker. Nee, es ist zum Teil also noch wesentlich schlimmer. Deswegen bin ich da so ein bisschen hin und her. Ja, aber ich werde jetzt auch wieder nächsten Samstag fliege ich auch wieder in die USA. Es gibt halt doch viele Leute auch, die so ähnlich denken wie ich. Ich kann das mal jedem empfehlen. Freedom Fest, das ist einmal im Jahr. Das ist meist in Las Vegas. Und das ist wirklich toll. Das sind 3 Tage. Ist auch vielleicht für Sie interessant. Das ist verbunden mit einer Investorenkonferenz auch. Das Hälfte ist eine Investorenkonferenz. Zur Hälfte ist das so eine libertäre Bewegung. Da trifft man viele tolle Leute. Also, mit dem ich auch befreundet bin, der Jim Rogers oder der Steve Forbes. Die sind zum Beispiel immer da. Oder Steven Pinker ist diesmal da. Vielleicht kommt auch der Milei. Es werden viele libertäre Filme gezeigt. Ist also diese ganze freiheitliche Bewegung. Manche sind auch Trump-Anhänger, aber viele sind auch gegen den Trump. Das gibt halt jenseits der beiden großen Parteiblöcke in den USA, gibt es da auch Leute, die sich sehr stark für Freiheits-, Marktwirtschaft, Kapitalismus einsetzen und die treffen sich da praktisch einmal im Jahr und da freue ich mich jetzt schon drauf. Da fliege ich jetzt wieder hin. Ja.
Sie waren in den USA bei einem Vortrag und haben den Satz gehört, wir wollen nicht wie Deutschland werden. Inwiefern teilen Sie diese Betrachtung?
Ja, klar, also das ist ja, Deutschland, Europa ist ja für die ein negatives Beispiel, gerade in der Energiepolitik. Ich meine, wir haben auch schon gehört von der deutschen Energiewende und da greifen die sich an den Kopf. Das kriegen die da schon auch mit, dass zum Beispiel in Deutschland Fracking verboten ist, ja, aber wir importieren dann das LNG, also das mit Fracking gewonnene Gas aus den USA, wo man sich an den Kopf greifen kann oder wir wollen hier die Weltmeister sein im Klimaschutz, stellen aber die Atomkraftwerke ab. Die Strompreise in Deutschland, die sind je nachdem, ich habe jetzt gerade die letzte Zahl, sind die doppelt so hoch wie in USA. Teilweise waren sie dreimal so hoch. Das ist ja die Folge. Und deswegen wandert ja auch viel Industrie jetzt aus Deutschland ab. Und das sind wir natürlich in Deutschland ein negatives Beispiel, auch mit der Migrationspolitik. Das ist ja ein ganz heiß diskutiertes Thema, nicht nur in Deutschland, in vielen Ländern, auch in den USA. Wobei ich habe jetzt gerade eine Statistik gesehen, in welchen Ländern die meisten Migranten leben. Das ist also an der Spitze USA mit 50 Millionen und danach kommt aber schon Deutschland mit 16 Millionen. Ja, die kriegen natürlich das auch mit, die Auswirkungen, die das hier hat in Deutschland, die Probleme mit Kriminalität und so weiter. Und das gibt es auch in den USA. Und deswegen ist immer so bei vielen Leuten so, gerade aus dem konservativen Bereich oder auch aus dem libertären Bereich, da ist Deutschland so ein abschreckendes Beispiel. Ja, nur in einer Beziehung, eines fänden viele besser als in Deutschland, nämlich die haben ja dieses Zwei-Parteien-System in den USA. Das sieht man jetzt ja wieder. Also was für fatale Auswirkungen, wenn die angeblich besten Politiker in den USA der Trump oder Biden sein sollen, ja, von 340 Millionen Menschen, da kann man sich ja nur den Kopf fassen und sagen, also da treffe ich aber jede Reise in die USA, viele, die sind cleverer, aber die kommen halt nicht zum Zug, weil sie müssen nur innerhalb der Partei sich halt durchsetzen. Und klar, es gibt doch ein paar andere kleine Parteien, aber die haben es halt, sind praktisch chancenlos. Und das ist in Deutschland doch insofern besser, weil man da, gerade jetzt gibt es da immer wieder neue Parteien, Parteien im Umbruch, weil man da dann eine größere Auswahlmöglichkeit hat. Und in den USA, also ich glaube zum Beispiel, ich würde jetzt gar nicht wählen gehen, ja, weil ich finde den Trump nicht gut, aber ich finde den Biden erst recht nicht gut. Und das ist so, denke ich schon, in Deutschland besser, dass man da eine größere Auswahl hat.
Kommen wir zu einem kleinen Abstecher nach Asien. Sie waren in Hanoi, also in Vietnam, und Sie haben sich mit einem vietnamesischen Sozialwissenschaftler unterhalten. Sie haben zumindest seine Thesen gelesen, und da stand: Gesellschaftliche Ungleichheit ist nicht per se als kritikwürdig anzusehen, sondern als Wiederherstellung von sozialer Gerechtigkeit anzusehen. Das ist ein schwieriger Satz.
Ja, sagen wir mal, in Deutschland kaum denkbar vom Sozialwissenschaftler, wo in Deutschland wird ja oft Gleichheit und Gerechtigkeit gleichgesetzt. Also wenn die Leute sagen, es ist hier ungerecht, dann meinen die, es ist ungleich. Aber in Wahrheit ist natürlich so, dass Gleichheit ungerecht ist. Ja? Also nicht jetzt die Gleichheit im rechtlichen Sinne, dass jeder gleich ist vor dem Gesetz. Ja? Aber wenn man versucht, die Menschen gleich zu machen, das führt natürlich zu Ungerechtigkeit, weil ja auch die Leistung und die Begabung der Menschen unterschiedlich sind. Man kann also an dem Beispiel eins sehen: Vietnam war ja früher ein sozialistisches Land und nennt sich auch immer noch sozialistisch. Aber da darf man sich nicht täuschen lassen. Die sind im Kern sehr unternehmerisch, sehr kapitalistisch, auch in ihrem Denken. Auch die Einstellung zum Beispiel zu Reichen, die ist ganz anders als in Deutschland. In Deutschland werden Reiche eher so als Sündenböcke gesehen. Jeden Tag findet man irgendwelche Parolen oder auch Hetze gegen Reich und dass man die noch stärker besteuern soll. Das gibt es da gar nicht in Vietnam. Da werden also Unternehmer, die als Unternehmer reich geworden sind, sehr bewundert und jeder versucht es denen nachzustreben. Das ist also schon eine ganz andere Kultur, auch wenn sich das Land sozialistisch nennt. Und also was viele Menschen nicht wissen, also erstmal wissen die meisten Leute gar nicht, dass Vietnam ein sehr großes Land ist. Ich frage manchmal so die Leute, was denkst du so, wie viele Leute wohnen in Vietnam? Da sagen ja 20, 30 Millionen. Nee, das sind 100. Das ist also größer als Deutschland von der Einwohnerzahl und auch als jedes andere europäische Land. Und was viele auch nicht wissen, Vietnam war 1990 das ärmste Land der Welt, also auch ärmer als alle afrikanischen Länder. Das hat mehrere Gründe. Der erste Grund war, die haben ja den Krieg gehabt, nicht nur mit den USA. Das weiß jeder, dass der Vietnamkrieg, aber die haben davor auch einen Krieg gehabt mit Frankreich. Kolonialkrieg und die haben Krieg gehabt mit Japan, Krieg gehabt mit China, also so gut wie mit allen haben sie Krieg gehabt. Und da ist natürlich so viel zerstört worden, also nur mal eine Zahl. Es sind im Vietnamkrieg mit den USA mehr Bomben auf Vietnam abgeworfen worden, 10-mal mehr Bomben, als im gesamten Zweiten Weltkrieg auf Deutschland niedergegangen sind. Dann die Tragik, was dann war ja der Kampf zwischen dem kommunistischen Nordvietnam und unterstützt durch China und die Sowjetunion und dem kapitalistischen Südvietnam unterstützt durch die USA. Die USA mussten ja dann abziehen Mitte der 70er Jahre und die Kommunisten haben gewonnen und da war natürlich das Versprechen, dann wird es euch besser gehen. In Wahrheit ist es so, dass sie dann die Planwirtschaft eingeführt haben. Was der Krieg nicht kaputt gemacht hatte, wurde dann durch die Planwirtschaft kaputt gemacht und dem Land ging es immer, immer schlechter, bis es dann das ärmste Land der Welt war tatsächlich. Und jetzt, was für die Vietnamesen spricht, dass die halt nicht die Schuld den Amerikanern gegeben haben oder den Franzosen oder den Chinesen, Japanern, sondern dass sie selbst gesehen haben, wir haben was falsch gemacht, unser Wirtschaftssystem hier funktioniert nicht. Und dann haben die private Eigentümer eingeführt, haben die Wirtschaft geöffnet, marktwirtschaftliche Reformen. Und das ist jetzt also eines der Länder, wo die wirtschaftliche Breite am stärksten gewachsen ist und wo es den Menschen so viel besser geht, wo so ein toller Spirit herrscht. Also wenn ich jetzt jung wäre und hätte auch Sprachtalent, was ich allerdings nicht habe, dann würde ich mir tatsächlich überlegen, nach Vietnam zu gehen, weil da ist einfach so eine ganz positive Aufbruchstimmung. Ja, und es ist also ein schönes Land, abgesehen davon, die Frauen sind auch schöner noch als in Deutschland. Also wenn ich jung wäre, würde ich mir tatsächlich überlegen, ich habe einen gesehen, der ist nach Vietnam gegangen, der ist jetzt Rechtsanwalt da seit 25 Jahren und der hat gesagt, er hat es also nicht bereut, dass er da lebt.
Die weiteren Stationen Ihrer Reise würde ich jetzt tatsächlich mal Ihren Lesern überlassen. Sie waren noch in Portugal, Tschechien, Bosnien-Herzegowina und in der Mongolei. Zwei Stationen nehme ich noch mit. Das eine ist Seoul und Gangwon in Südkorea. Die Frage ist, Freiheit kann auch ein Stuhl sein, der sich bewegen lässt. Ihre ließ sich offensichtlich nicht bewegen.
Ja, das stimmt. Also, das war schon komisch. Ich habe ja da an Universitäten gesprochen. Ich bin auch so ein bisschen so ein unruhiger Mensch. Ich schaukel auch oft mit dem Stuhl hin und her und so, ja. Der Stuhl, der war so fixiert, mit dem Tisch fest verbunden. Also, das ist nicht überall das so, aber oft, ja. Ich fände es schrecklich. Also, wie will man frei denken, wenn man also sich nicht mehr bewegen kann? Also, ja, aber insgesamt, klar, man wird mit manchen da überrascht. Überraschend war auch, als ich essen war, ich kann nicht mit Stäbchen essen, da habe ich nach Messer und Gabel gefragt und da haben die mir eine Schere gebracht. Und ich dachte erst, die haben mich falsch verstanden. Am zweiten Mal gab es wieder eine Schere. Dann habe ich mal einen Gastgeber gefragt und die sagt, naja, bei uns werden die Sachen halt, die wir zerschneiden müssen,
Durchgeschnitten.
werden halt mit der Schere zerschnitten. Also da ist man vielem dann überrascht, aber vor allen Dingen positiv, weil es ein sehr modernes Land. Wenn man also da am Shoppingcenter ist, ja, da kommt da erst mal ein Roboter entgegengefahren. Ich konnte nicht mit dem kommunizieren. Weiß nicht, ob der Englisch konnte jetzt, aber die anderen Leute, die haben dann mit dem Roboter auch kommuniziert und der hat auch da offenbar die Aufsicht geführt und Informationen verteilt. Also war auch sehr modern da alles und größere Shoppingcenter und beeindruckender, als ich in Deutschland gesehen habe. Und ja, das ist auch beeindruckend. Also wenn man denkt, Korea war in den 1960er Jahren genauso arm wie die ärmsten afrikanischen Länder heute. Also bitter, bitter arm. Und die haben dann durch zwei Sachen sich so einen tollen Standard erarbeitet. Sie sind ja heute eine der führenden Exportnationen der Welt. Erstens auch Kapitalismus, klar, ist ja ein geteiltes Land, wie früher Deutschland auch. In Nordkorea hungern die Leute immer noch. Bei jeder Missernte verhungern da Menschen und leben in Diktatur und Unfreiheit. Aber im Süden, in Südkorea, sind die Leute frei und haben Kapitalismus. Und dann auch Bildung. Ja, das ist also auch ganz wichtig. Die sind also unglaublich fleißig. In den 90er Jahren, wo ich selbst an der FU hier unterrichtet hatte, da hat mir das ein Professor erzählt. Der hat gesagt, er war als Gastprofessor in Südkorea und hat gesagt, hier an der Freien Universität Berlin schließt die Bibliothek um 6:30 abends. In Korea um Mitternacht war der gesamte Lesesaal der Bibliothek voll. So, und da ist so, die gehen in die Schule, kommen dann irgendwo nachmittags um 4, 5 nach Hause, machen dann 1, 2 Stunden was anderes und dann gehen sie nochmal in die Privatschule bis 10 Uhr. Und die geben auch wesentlich mehr in Korea für Bildung aus als in Deutschland. Und diese Kombination, also dieser Bildungshunger und dann halt auch natürlich dieser unglaubliche Fleiß verbunden mit Kapitalismus, ist einfach das Erfolgsrezept.
Afrikanische Staaten und China waren nicht Teil Ihrer Reise. Traurig darüber?
Ja, also das hat unterschiedliche Gründe. Ich hatte schon in China war ich 2018, 2019, schreibe auch ein bisschen was dann in dem Buch drüber, obwohl es jetzt nicht Teil dieser Tour war. Ich hatte da schon das Visum beantragt, aber da ist es wird immer unfreier in China, ja. Noch 2018, 2019 konnte ich da ungehindert überall Vorträge halten und jetzt, ja, da haben wir gesagt, das sind hier neue Direktiven der Regierung, neue Erlaubnisse und für Ausländer ist jetzt nicht mehr so einfach und die Zeitungen werden auch nicht darüber berichten. Also das war schade. Ich habe dann die Reise nach China, die also schon fest gebucht war. Ich wollte das verbinden, China und Nepal. Ja. Ich bin dann nach Nepal, bin ich trotzdem auch sehr interessant. Das ist ja eins der 10 ärmsten Länder der Welt. Über China ging nicht und Afrika war ein anderer Grund. Ich war auch eingeladen nach Nigeria und nach Uganda. So ein bisschen Bedenken hatte ich schon, wenn ich mal die Reisewarnung vom Auswärtigen Amt lese, also gerade Nigeria mit Terrorismus, Kriminalität und so, das ist schon ziemlich heiß. Ich wäre trotzdem hingefahren, aber dann haben sie mir noch gesagt, du brauchst hier eine Gelbfieberimpfung, um das Visum zu bekommen. Sagen wir, diese Gelbfieberimpfung, die ist nicht so ohne. Klar, meistens geht die gut, aber gerade wenn man etwas älter ist wie ich, dann kann das schon auch Nebenwirkungen haben. Da habe ich gesagt, nee, also das war jetzt der Tropfen, der ist fast so überlaufen, praktisch der Terrorismus, Kriminalität und Gelbfieberimpfung. Ich habe das dann per Zoom gemacht, den Vortrag. Ich wollte noch nach Uganda und da ist mir dann gelungen, so eine Ausnahmegenehmigung zu bekommen, dass ich das Visum auch ohne Impfung bekommen habe. Dann waren aber da innere Unruhen und Streiks und dann haben die gesagt, wir empfehlen das jetzt nicht im Moment zu kommen. Und außerdem, ich hatte auch das Gefühl, dass die Reise nicht so richtig gut vorbereitet war von meinen Gastgebern. Und ja, vielleicht fliege ich dann trotzdem nochmal nach Uganda. Aber es gab ein paar Länder, in die ich gerne gewollt hätte, wo ich nicht war. Russland war aus einem anderen Grund. Ich selbst bin also da sehr stark pro-Ukraine eingestellt und gegen den Krieg. Und jetzt nach Russland zu fahren und Vorträge zu halten, ohne das Thema anzusprechen, das hätte ich also nicht vertretbar gefunden. Umgekehrt jetzt dahin zu fahren und dann zu sagen, was ich von Putin und von dem Krieg halte, das hätte ich jetzt auch nicht gewollt, weil ich eigentlich lieber hier in Berlin in meiner Wohnung bin, als im Arbeitslager oder im Gefängnis in Sibirien. Ja, also das war dann, ich habe Freunde auch in Russland, ja, auch Freunde in der Ukraine. Da hoffe ich, dass das dann später mal möglich ist. Ich werde übrigens vielleicht nochmal eine Reise machen jetzt, auch in einige dieser Länder zurückkehren. Das Problem ist, das hat mich alles sehr viel gekostet. Ja, die Umfragen, die ich erwähnt habe, die haben 660.000 Euro gekostet. Wenn man noch die ganzen Reise, Flug, Hotel zusammenrechnet, dann waren es ungefähr 1,5 Millionen, die ich ausgegeben habe. Zumal ich auch öfters mit Freundinnen unterwegs war, wo es dann ja die Flugkosten nochmal dann doppelt so teuer sind. Und das kann ich jetzt nicht dauerhaft immer aus eigener Tasche bezahlen. Deswegen habe ich jetzt nochmal, ich will einen Film drehen über 10 dieser Länder. Also über Argentinien, über Chile, über Vietnam und Südkorea, auch Albanien, ja, viele Länder, wo wir gesprochen haben, will ich Filme drehen. So ähnlich, vielleicht kann ich da noch kleine Werbung machen. Ich habe einen Film oder zwei Filme gemacht. Der eine heißt Life Behind the Berlin Wall. Findet man also auf YouTube, Life Behind the Berlin Wall. Da geht es um Ost- und Westdeutschland im Vergleich. Der andere heißt Poland, From Socialism to Prosperity. Gehen wir Polen und mit dem Produzenten will ich andere Filme noch produzieren. Da bin ich jetzt aber dabei zu gucken, ob mir das jemand finanziert, weil das alles war aus eigener Tasche zu bezahlen. Man kriegt ja das Geld nicht mal einen Bruchteil durch Buchverkäufe wieder raus. Das ist also ein Zuschussgeschäft und ich will ja nicht dann mein nächstes Buch schreiben, wie man arm wird mit Kapitalismus-Promotion und Forschung darüber.
Sie haben sich ja unterwegs mit vielen Ökonomen und Politikern und mitunter mit Journalisten unterhalten, die alle ein bisschen aus diesem libertären Bereich kommen. Besteht da nicht die Gefahr, dass man sich tatsächlich nur in seiner eigenen Blase bewegt?
Ja, natürlich, da ich aber, sagen wir, da ich auch über diese libertäre Bewegung schreiben wollte, ja, wo viele Menschen gar nicht genau wissen, was ist es, ja. Ist jetzt ja erst durch den Millet etwas bekannter geworden, war es natürlich naheliegend, mich mit diesen Leuten zu unterhalten. Hätte ich jetzt mehr Zeit gehabt, ja, dann hätte ich sicherlich auch mit mehr noch anderen getroffen, habe ich auch in manchen Ländern, also jetzt in Albanien zum Beispiel, das war absolut nicht meine Wellenlänge. Der wichtigste Politiker von Albanien ist, oder in Serbien habe ich mich auch mit dem Handelsminister getroffen, der jetzt auch in vieler Hinsicht total anders dachte wie ich. Also es ist nicht so, dass ich mich nur mit Gleichgesinnten unterhalten hätte, aber klar, schon überwiegend. Und das hat jetzt ein bisschen was auch mit zu tun mit der Zeit. Ja, das ist ja da, doch dann, das, man muss ja immer bedenken, dass außer den Gesprächen, dass ich immer noch die ganzen Vorträge zu halten hatte und Interviews zu geben hatte. Also es war auch schon anstrengend. Es hat Spaß gemacht, aber sie haben dann die Zeitumstellung in den USA, dann in andere Richtung in Asien und da ist der ganze Tag dann durchgetaktet. Da treffen wir den Ökonomen, dann da ein Vortrag, dann da ein Fernsehinterview. Also macht Spaß, ja. Es ist schon auch herausfordernd und das will ich mir dann nochmal für, wenn ich nochmal die Reise mache, ein klein bisschen mehr Zeit nehmen vielleicht.
Gibt es noch irgendetwas, was Sie oder von dem Sie sagen können, das haben Sie auf diesen Reisen gelernt?
Ja gut, ich habe viele Länder kennengelernt, die ich vorher so, da wusste ich gar nichts drüber. Also jetzt zum Beispiel, das ist schon interessant, Nepal, da sieht man ja wirklich ein so armes Land, woher die Armut auch kommt. Ja, weil da ist also das Gegenteil von Vietnam, da gibt es Riesenliste, wer da nicht investieren darf und warum nicht. Und es gibt auf alles Riesensteuern, zum Beispiel Auto gilt als Luxusgut, deswegen gibt es da über 300% Steuern oder Zoll für die Einfuhr vom Auto. Und BMW, der bei uns 80.000 kostet, kostet 400.000 Euro, kann sich natürlich keiner leisten. Ja. Dann, ja, da ist alles total bürokratisiert und staatlich festgelegt. Trotzdem also natürlich ganz tolle Menschen auch, die ich da getroffen habe in Nepal oder Mongolei war auch interessant gewesen. Auch überraschend, weil die Mongolei, die ist also fünfmal größer von der Fläche als Deutschland, also sehr groß, aber hat weniger Einwohner als Berlin, nämlich 3 Millionen. Da sollte man denken, die haben ja mehr als genug Platz. Aber ich habe keine Stadt jemals in meinem Leben erlebt, wo es so viel Staus gab wie in Ulaanbaatar, was die Hauptstadt ist von der Mongolei. Also das hat mich so abgeschreckt. Sie sind immer, immer, immer im Stau und fahren im Schritttempo. Nicht jetzt manchmal, sondern wenn sie mal 5 Minuten halbwegs normal fahren können, sind sie völlig überrascht und sagen, was ist hier los, was ist jetzt gerade passiert. Ja? Und ja, da weiß man dann auch wieder ein bisschen, ich bin ja sehr kritisch gegenüber den politischen Entwicklungen in Deutschland, auch gegenüber den wirtschaftlichen Entwicklungen. Das sind einerseits diese Länder, wo der Staat sich so stark einmischt in die Wirtschaft, eine große Warnung, weil man halt sieht, zu was das führt. Andererseits jetzt im direkten Vergleich weiß man natürlich da auch manche Sachen zu schätzen. Also wenn man dann hier in Berlin zumindest meistens normal mit dem Auto irgendwo von A nach B kommt und klar gibt es auch Staus, aber nicht in dem Maß. Und man kann auch vor allen Dingen, was die Sicherheit anlangt, das ist natürlich, wenn Sie jetzt hier in Südamerika sind, da habe ich auch nicht meine Uhr getragen, da habe ich mir dann so eine 80 € Swatch-Uhr gekauft, weil das einfach hochgefährlich ist, ja, dass da müssen sie, ich habe sogar ein Portemonnaie, habe ich immer vorne in der Tasche getragen und ich habe auch nicht, hier laufe ich manchmal auf der Straße mit dem Handy rum und telefoniere dann, das würde ich da nicht machen, weil da ist also die Gefahr hoch, dass dir einer das Handy aus der Hand reißt. Das ist schon, weiß man dann auch wieder manches von Deutschland zu schätzen, nur schade halt, dass bei uns auch die Kriminalität und die wirtschaftliche Unfreiheit und alles immer mehr zunehmen, also es ist zum Glück natürlich nicht so wie jetzt in südamerikanischen Ländern, aber es muss ja auch gar nicht erst so weit kommen. Es kann aber auch eine Warnung sein, irgendwo.
Kommen wir zu den zwei letzten Fragen. Das eine wäre, wann haben Sie das letzte Mal Monopoly oder Risiko gespielt?
Ewig lange her, aber ich weiß den Hintergrund für die
Hm.
Frage, weil ich war, also als Kind habe ich sehr gern Monopoly gespielt. Da geht es, das ist ja ein Immobilienspiel. Später habe ich auch tatsächlich dann mein Vermögen mit Immobilien aufgebaut. Und dann später in meiner Jugend, aber jetzt auch lange nicht mehr, habe ich Risiko gespielt. Ich weiß nicht, ob jeder das Spiel kennt. Das ist so eine Weltkarte und da muss man einzelne Länder erobern, ja, und andere auch Armeen vernichten. Ich glaube, das ist jetzt irgendwie politisch korrekter gemachtes Spiel, habe ich gehört. Das heißt, jetzt befreien sie diese Länder oder so. Oder, ja. Aber ursprünglich war das anders. Da ging es darum, Länder zu erobern. Ja, so mache ich das ja auch im übertragenen Sinn. Also jetzt natürlich ein viel kleinerer Maßstab, aber dass ich sage, ich will meine Botschaften, ich habe meine Bücher, also weltweit auch damit wirken, nicht nur in Deutschland. Das ist ja der geografische Fokus, den ich vorhin genannt habe. Und das ist natürlich interessant, das bleibt dann auch nach so einer Reise, dass du dann sehr viele Kontakte hast überall, dass ich also viele Freunde habe in Polen oder in Albanien oder in Georgien oder in Korea, in Vietnam, in Nepal und überall und bin dann mit diesen Menschen in Kontakt und auch wenn ich jetzt zum Beispiel Artikel schreibe, ja, dann schreibe ich den, also veröffentliche ich den oft nicht nur in Deutschland, sondern ich habe jetzt einen Artikel zum Beispiel geschrieben im aktuellen Heft von Cicero, da geht es über private Raumfahrt. Und der erscheint dann auch halt in Englisch, erscheint aber auch in Korea oder in Italienisch. Das ist so ein bisschen ja das Risikospiel, was ich damals gespielt habe, wo man also dann immer wieder einzelne Länder besetzt, ja. So im übertragenen Sinn mache ich das jetzt mit meinen Büchern, mit meinen Artikeln, mit meinen Interviews, mit meinen Vorträgen. Das ist nicht ganz einfach, gerade im Land wie in den USA, wo es also natürlich unglaublich viele Bücher, Ideen, Leute gibt, ja, die brauchen ja nicht von vornherein unbedingt einen, der dann aus Deutschland noch kommt dazu. Ist anders, wo ich jetzt zum Beispiel, wo ich in der Mongolei war. Das ist ja dann fast, hat man sich fast gefühlt wie ein Staatsbesuch. Da wird man dann überall im Fernsehen interviewt, in der Zeitung steht es auf der ersten Seite oder auch in Bosnien war dann in der großen Tageszeitung 2 Seiten Interview. In Argentinien übrigens auch, ja. Aber das ist dann auch manchmal ein ganz gutes Gefühl, weil es gibt ja so der Spruch, der Prophet gilt nichts im eigenen Land. Also, dass ich hier jetzt nichts gelten würde in Deutschland, würde ich nicht sagen. Ich habe ja hier auch viele Leute, die meine Bücher lesen zum Beispiel. Aber es ist schon was Wahres dran. Ja, und das ist natürlich dann auch, gibt einem dann ein gutes Gefühl, wenn man dann mal in anderen Ländern ist und wird vielleicht noch mehr gewertschätzt.
Zum Abschluss, Ihr Credo lautet, setzen Sie sich größere Ziele. Wie ist Ihr aktuelles Ziel?
Ich bin ja der erste am Anfang von diesem. Ich habe mir das Ziel genommen, habe ich ja eben gesagt, die Welt zu erobern. Da bin ich natürlich erst ganz am Anfang. Und das wird auch noch etwas dauern. Jetzt sind einige Länder gerade im Fokus, wie die USA zum Beispiel. Ich will verstärkt meine Bücher, das werde ich weitermachen, jedes Jahr ein Buch schreiben. Das nächste wird über private Raumfahrt sein. Aber bevor ich schreibe, muss ich erst mal viel lesen. Ich habe jetzt 50 Bücher über Raumfahrt gekauft und nochmal vielleicht 100 Aufsätze. Die müssen erst mal alle gelesen werden, dass ich in die Themen richtig reinkomme. Und ja, das Ziel ist, dann auch weiter meine Ideen, meine Botschaften zu verbreiten. Und zwar nicht nur mit Büchern oder mit Zeitungsartikeln oder mit Vorträgen, sondern zum Beispiel auch mit Filmen. Ja, ich habe jetzt 2 Filme erwähnt schon, die man sich anschauen kann. 2 Dokumentarfilme, Life Behind the Berlin Wall und From Socialism to Prosperity über Polen. Und da werde ich aber weitere Filme noch machen. Ja, dann. Ich bin auch noch in anderen Bereichen aktiv, also das ist vielleicht ein bisschen näher bei dem, was Sie machen. Auch ich habe jetzt 1 oder 2 Kurse entwickelt über finanzielle Freiheit. Das kann jeder nachschauen. Zittelmann-freiheit.de. Ich habe ja praktisch vom Null aus doch zu einem hohen Vermögen das gebracht und das Wissen und die Erkenntnisse, die ich da hatte, die habe ich praktisch in diesem Kurs zusammengefasst, zittelmann-freiheit.de. Und jetzt kommt bald im August noch ein anderer Kurs, der heißt zittelmann-fitness.de, weil ich trainiere jetzt auch schon seit 47 Jahren und habe kontinuierlich eigentlich schon eine Figur, von der ich mir behaupte, die ist besser als von 99% der Gleichaltrigen. Und da habe ich oft Fragen bekommen, wie machen Sie das, wie ernähren Sie sich? Wie trainieren Sie? Ja, also es geht immer irgendwo um Erfolg. Ob das jetzt in finanzieller Hinsicht ist, aber das ist halt nicht das Einzige. Oder ob es jetzt auch darum geht mit der Figur. Und ja, da habe ich viele gefragt, wenn Sie jetzt reisen, 2 Jahre überall und wie kriegen Sie es dann überhaupt hin mit Ernährung und Training und so, dass Sie trotzdem da gut in Form bleiben. Und deswegen habe ich mich da mit einem zusammengetan und habe jetzt einen ganzen Kurs produziert, wo ich also genau über Ernährung, Training und so weiter erkläre und den ich dann ab August unter zittelmann-fitness.de vermarkten werde. Also das sind so jetzt einige von meinen Aktivitäten, die ich im Moment habe.
Dazu kann man nur sagen, man ist, glaube ich, nie zu alt, um auch noch als Fitness-Influencer tätig zu werden. Ansonsten danke ich Ihnen für das Gespräch und warte auf Ihr Buch über die private Raumfahrt. Und ansonsten lesen wir währenddessen alle weiter Weltreise eines Kapitalisten, erschienen im Finanzbuchverlag. Preis ist 25 Euro, wenn mich nicht alles irrt. Ja, und vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch für Ihre Fragen, für das Gespräch. Eine Bitte vielleicht noch zum Schluss an Sie und an jeden, der das Buch gelesen hat. Wenn Sie sich nachher hinsetzen und schreiben, Sie haben es ja gelesen, auf Amazon ein paar Zeilen darüber, dann freue ich mich. Das ist so das Feedback. Man verdient ja mit Büchern nicht viel Geld, habe ich gesagt, aber was mich dann immer interessiert, ist Feedback. Was hat den Leuten gefallen, aber was hat ihnen nicht gefallen? Und wenn also jeder, der das Buch gelesen hat, auf Amazon auch was hinterlässt, da hat ja jeder einen ganz anderen Blick Das ist so meine persönliche Bitte an Sie und auch an jeden anderen, der das Buch gelesen hat.
Da sind wir wieder und sie geht wieder los, die Brokerwahl auf brokervergleich.de. Vom 10. Juli bis 18. September kann über den eigenen Online-Broker, RoboAdvisor und oder die eigene Kryptobörse abgestimmt werden. Kurz, maximal kann jeder dreimal seine Stimme für einen der über 90 Anbieter in den drei Kategorien abgeben. Damit sich das lohnt, verlosen wir auch dieses Jahr wieder Preise im Gesamtwert von mehr als 4.000 Euro. Darunter ein iPad Pro, zweimal iPhones und eine aktuelle GoPro Hero 12. Mein Tipp, den 10. Juli 12 Uhr im Kalender anstreichen. Es handelt sich übrigens bereits um die 11. Auflage unserer Brokerwahl und jährlich nehmen im Schnitt 30.000 Kunden teil. Was gibt es sonst noch Wissenswertes? Wie immer findet die Brokerwahl in Kooperation mit Quadriga Communications, unserem Partner in Berlin, statt. Als Medienpartner unterstützen uns 2024 erneut Markteinblicke, das Magazin für Geldanlage und Lebensart sowie Cash Online. Mir bleibt nur noch, allen einen entspannten Urlaubsbeginn zu wünschen und bis dann. Stay tuned!